Thema von heute Morgen haben wir schon ausgiebig gehört, auch der neue Bund und da drin die unbeschreibliche Liebe von Gott zu uns. Ich hoffe, dass ich mit diesen Ausführungen eine neue Freude wecken in euch, was Gott für ein Gott ist. Ich wiederhole zuerst kurz, was wir gehört haben, bis jetzt in der Themenreihe, ist auch schon angeklungen. Gott hat ein Universum geschaffen von einer unerhörten Schönheit. Und als Krönung von diesem Universum hat er uns Menschen geschaffen. Die und mich. Und zwar hat er uns Menschen geschaffen, weil er mit uns eine Gemeinschaft pflegen wollte. Er hat mit Adam und Eva im Garten Eden eine Gemeinschaft pflegen. Er wollte mit ihnen sein. Und das ist Gottes Anliegen auch noch heute. Er will mit uns sein. Und Satan hat es fertiggebracht, die an sich freien Menschen einfach auf seine Seite herzuziehen, sie zu verführen in die Auflehnung gegen Gott. Und das sind wir Menschen seitdem im Machtbereich von Satan gestellt, weil 2. Korinther 4,4 heisst, die Welt außerhalb vom Garten Eden gehört dem Satan, der Satan, der Herrscher dieser Welt. Das ist eine Tatsache. Was interessant ist, Adam und Eva haben ja wirklich durch die Untreue zu Gott, also dass sie auf die Schlange gehört haben, haben sie die Fähigkeit bekommen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und seither fallen wir über einen anderen her. Wir wissen gerne, was gut ist und was nicht gut ist. Und meistens finden wir an den anderen etwas, was nicht gut ist. Jeremia 17,9 steht: Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Das ist ein wahres Wort. Gott hat sofort den Rettungsplan bereit gehabt im Paradies. Wir haben es vorhin schon gehört. Wir wissen das eigentlich alle zusammen auch. Ich wiederhole es. Er hat sofort, nachdem er die Menschen zur Rechenschaft, also er hat sie zur Rechenschaft gestellt, er hat vorne eine Auskunft wollen haben und dann hat er sie gerade zum Garten ausgewiesen. Es steht, 1. Mose 3,22, dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gutes und Böses erkennen kann, hat Gott gesehen. Auf keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt, sonst lebt er für immer. Gott hat verhindern mit der Ausweisung aus dem Garten Eden, dass der Mensch unsterblich wird. Er hat die Menschen nicht bestrafen mit dem, sondern er wollte vermeiden, dass sie nicht sterben können. Daraus sehen wir deutlich, dass unser Sterben hier in dem weltlichen Leib, das wir tragen, das ist für uns eine Erlösung. Das ist die Möglichkeit, die Gott geschaffen hat, dass er uns ein neues Leben geben kann. Und jetzt fängt eigentlich das Thema erst an. Die zweite Massnahme, die Gott getroffen hat, als Sofortmassnahme in dem Moment, Gott hat dort sehr, sehr weitsichtig gehandelt. Er hat im Vers 15 von dem gleichen Kapitel gesehen zur Schlange, von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das ist eine Ankündigung von Jesus, dort im Paradies. Das ist eine Ankündigung vom neuen Bund, wo Gott hat das später machen wollte, was er hier bereits angekündigt hat, indem er gesagt hat, Jesus wird die Schlange, die Satan vernichten. Jesus wird dir den Kopf verschauben. Und du wirst noch die Gelegenheit haben, ihn zu stechen mit deinem sündhaften Wesen. Aber er wird dich umbringen. Zwischen diesen traurigen Geschichten hier im Paradies, ganz am Anfang von der Bibel, bis zu der Berufung von Abraham vergehen etwa 3000 Jahre. Je nachdem, was man für Quellen konsultiert. Ich habe gestern eine Unterlage bekommen von Günther. Dort ist schon 3000 Jahre, aber es ist doch nicht so sicher, ob nicht Generationen ausgespart sind. Und wenn ich in anderen Quellen schaue, das ist 2 Millionen Jahre, manchmal ist es 15 Millionen Jahre. Und wenn ich ja zuerst einen Doppelmeter mitnehmen und das Letzte, wenn wir 2 Millionen Jahre würden nehmen als die Zeit, dann würden wir uns mit unserer ganzen Geschichte, die wir hier in der Bibel haben, auf den letzten 4 Millimeter von diesem Doppelmeter beschäftigen. Einfach für die Relation ein bisschen zu sehen. Und wenn es 3000 Jahre sind, dann ist es gegen eine enorme Spanne. 3000 Jahre von Adam, Eva bis zu Abraham. Abraham war etwa 2000 vor Christus. Schon bei der Berufung hat Gott zum Abraham gesagt, ich berufe dich aus deiner Heimat, aus deiner Verwandtschaft raus, an einen neuen Ort, wo du fremd bist. Ich nehme dich raus aus der Gesellschaft, ich tue dich absondere für etwas Neues. Und dort, schon in der ersten Aussprache, die Gott mit dem Abraham hatte, leuchtet schon wieder etwas auf, was uns betrifft, ähnlich wie vorhin im Paradies. Es heisst nämlich 1. Mose 12, 3, im zweiten Teil, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Schon dort hat es Gott gesagt. Und heute gibt es etwa 5000 Völker auf der Erde. Nicht Nationen, Völker. Und nachher kennen wir es, kommen Geschichten von Isaac, Jakob, Josef, Mose, Ägypten. Und nachher Ausführung, die 10 Gebote, Sinai. Und dort hat Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben. Dort ist der alte Bundesschluss ist dort gelegt worden. Mit den Gebotstafeln, mit dem Opfergesetz, mit der Anweisung, sie sollen einen Tempel bauen etc. Und Gott hat dort mit dem Grundgesetz, das er gegeben hat, und mit diesen Zusatzgesetzen, hat er sie wie an sich gebunden. Gott hat sein Volk, das er auserwählt hat, das er hat wachsen lassen, hat er dort an sich gebunden. Mit Tempelbeziehung, mit dem Opfergesetz, mit allem zusammen. Es war ganz klar eine hierarchische Gottesbeziehung gewesen. Wir wissen, dass der hohe Priester hat einmal im Jahr hat er im Allerheiligsten im Tempel hinter einem Vorhang dürfen, dort wo die Bundeslade ist, und sonst nie jemand. Das hat zum sofortigen Tod geführt, ganz klar. Das war eine hierarchische Gottesbeziehung zwischen Volk und eben dem Heiligen Gott. Wir haben manchmal das Gefühl, es sind so Grundgesetze, die noch so verträglich sind, aber wenn man zurückblättert und schaut, dann ist offenbar schon die Gesetze oder die 10 Gebote sind schon eine radikale Erneuerung gewesen und eine Verbesserung, in dem das zum Beispiel heisst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist für uns so ein Sprichwort geworden, oder? Aber es ist scheinbar vorhin so gewesen, dass es gegolten hat, wenn man ihm etwas zu leid tut, dann kann man einfach zuschlagen, solange wie man will. Und Gott hat dann gesagt, das kommt nicht in Frage unter euch. Unter euch gilt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn du mir einen Zahn ausschlagen hast, darf ich dir nicht zwei ausschlagen, sondern nur einen. Oder wenn du mich verletzt hast am Auge, dann habe ich nicht das Recht, dich blind zu machen, sonst machst du dich strafbar. Aber du darfst ihn auch so kaputt machen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das könnt ihr nachlesen. Das ist ganz kurios, aber es war so verordnet gewesen. Dass die Treue von Gottes Volk, die in der Wüste war, immerhin in der Absonderung nicht besonders gross war, das wissen wir auch. Da gibt es viele Geschichten vom untreuen Volk. Das ist nur eine Stelle im Lied, wo Mose und Josua den Israeliten vortreten, bevor sie nachher ins heilige Land, ins gelobte Land hineingekommen sind. Steht zum Beispiel in 5. Mose 32. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut, Gott. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Und was seid ihr? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt? Und ihr wollt seine Kinder sein? Nein, nie und nimmer seid ihr das. Aber es gibt keinen Zweifel, dass Gott trotzdem nie von seinem Volk hat abgelassen. Zum Beispiel 5. Mose 7, 6. Denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Unter allen Völkern der Welt hat er euch als sein Volk auserwählt. Trotz dem misslichen Verhalten vom Volk Israel, Gott haltet Treue zu ihm, es ist sein Volk. Im Römer 9, 16 steht etwas, was uns dann angeht. Entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Das ist so eine Lückenfüller, die uns sicher noch mehr wird auffallen. Gottes Erbarmen ist es und unser Vertrauen auf ihn im Glauben, das uns heiligt und nicht unsere Treue, unsere Fehlerlosigkeit. Die Zeitgeschichte geht weiter, von Josua bis Jesus. Wir kennen die Namen dort auch. Saul, die Könige, Saul, David, Salomo. Es gibt schöne Geschichten für die Sonntagsschule. Wir kennen sie sonst. Natürlich, schließlich das Römische Reich bis zum Jahr 0. Also jetzt wäre etwa 7000 Jahre vergangen. Bis zum Jahr 0 ist Jesus geboren. Im Galater 4,4 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Die Mutter von Jesus war Maria, eine Frau aus dem Stamm Davids, also ein ganz eindeutiger Nachkomme von Abraham. Sie war eine Frau aus dem Alten Bund. Und der Stammbaum von Jesus ist sorgfältig aufgeführt, und zwar zurück bis zu Adam. Das ist enorm, oder? Wenn man den lesen kann, was da... Ja. 1. Korinther 15, 47 steht, Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Erde, aber der neue Adam, Christus, kommt vom Himmel. Als Nachkommen Adams haben wir jetzt alle einen irdischen Körper. Nach der Auferstehung werden wir dann Christus, wie Christus, einen himmlischen Leib haben. Jetzt gleichen wir alle dem ersten Menschen, der aus Erde gemacht wurde, aber einmal werden wir Christus gleichen, der vom Himmel gekommen ist. Das ist ganz, ganz eine spannende Stelle. Darf ich es nochmal in unseren Worten sagen? Der Adam, der erste Mensch, ist aus Herd geklettelt worden, oder? Und hat in Gott seinen Geist eingehaucht. Und seitdem ist Gottes Geist in uns. Und wir jetzt hier, wir sind irdische Menschen. Und durch Christus, durch den zweiten Adam, werden wir neue Menschen jetzt in unserem Geist, nicht äußerlich. Da hat manches vielleicht schöner werden oder anders so. Aber in unserem Geist werden wir jetzt schon neue Menschen und gehöre zu einem neuen Reich. Das sind unheimliche Grössenordnungen. Merkt ihr, das betrifft uns bis in die Zehenspitze führen. Gott schafft den neuen Adam also nicht, um mit ihm die Erde zu bevölkern, wie er es mit dem ersten Adam gemacht hat, sondern für dass er ihn als Gottes Sohn bestraft, damit die Sünde der ganzen Menschheit die Strafe findet, die nötig ist dafür. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Er lässt nichts gerade sein. Also er streicht nicht irgendwelche Sünden weg und sagt, das ist schon in Ordnung. Das dürfen wir nicht verwechseln. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Gott ist die Gerechtigkeit. Und er hat den neuen Adam geschaffen, nicht für daraus eine Menge von neuen, gleichlichen Menschen zu machen, sondern für auf ihn die Strafe von uns allen zu laden, damit was wir neu werden können. Er war unser Sündenbock, gewesen, im wahrsten Sinn des Wortes. Dass die Liebe, die Gott zu uns hat, die Barmherzigkeit, die wir dort in den ersten paar Versen der Bibel sehen, die wir beim Abraham sehen, die wir auf der ganzen Völkerwanderung sehen, dass die Barmherzigkeit von Gott höher ist als andere, wo er ist. Dass er alles einsetzt, für uns zu gewinnen, das merken wir Menschen alle zusammen. Da bin ich ganz fest überzeugt. Weil wir Menschen sind nach dem Muster geschaffen, dass wir als Treibstoff, als Benzin, brauchen wir Menschen Liebe und Anerkennung. Das ist unbestritten, da könnt ihr Disziplinen durchforschen, wie der wird. Wir Menschen brauchen Liebe, Anerkennung. Wir brauchen Gegenüber, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen ein Angenommensein. Und Gott ist die Liebe. Und das ist der Grund, warum dass wir Menschen alle, da können wir sein, wer wir wollen, wir haben das Ohr suchen nach unserem echten geistlichen Gegenüber, das tragen wir in uns. Jeder Mensch. Und sucht nach Gott, wo ist das Gegenüber, das mich so geschaffen hat, ich, der nach Liebe dürste, ich, der nach Barmherzigkeit, nach Angenommenheit, nach Anerkennung Durst habe. Wer hat mich geschaffen? Wo ist der? Das ist die Kraft, die jedem Menschen steckt, die Gott sucht. Das ist natürlich wissenschaftlich nicht erklärbar, das ist mir klar. Da sind wir viel zu fest westeuropäisch geprägt, Jesus gibt zwei, alles andere ist nicht richtig. Die Emotionalen, das Gespür, dass Gott uns sucht, das ist nicht mit unserem Kopf erklärbar. Das ist unser Bauch, das ist unser Herz, das uns das sieht. Und wir sind manchmal in Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, ich bin es nicht wert, ich bin der grösste Löw. Es gibt viele Sachen, oder ihr wisst schon. Und gängst kommt er drin, das wieder hoch, Gott erbarmt sich über dich und über mich. Es gibt nie ein Ende von Gottes Liebe, das gibt es nicht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier kommt dann die Übergangszeit, wo Jesus auf der Erde gelebt hat. Das ist so wie eine Zwischenzeit zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund, wo Jesus gelehrt und vorgelebt hat. Das kommt uns manchmal vielleicht aus den Augen, aber ich denke, was Jesus gelehrt hat und was er gelebt hat, wie er gelebt hat, das ist entscheidend wichtig für uns. Weil er ist als Gottes Sohn, hat er vorgemacht, was Gott gemeint hat. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass manchmal die Diskussion auftaucht, gilt jetzt die 10 Gebote noch, weil Jesus gekommen ist. Ich meine jetzt die Zeit, wenn er gestorben und auferstanden ist. Und dort möchte ich gleich eine Bemerkung dazu machen, wenn wir in Matthäus 5 lesen, das ist in der Bergpredigt, die Jesus hatte, die seine grösste und wahrscheinlich auch wichtigste Rede. Dort sagt er, Matthäus 5, 17, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Das sind deutliche Worte. Also die 10 Gebote, die gelten heute genauso. Er verstärkt sogar. Er tut in der Bergpredigt, kommt er später, ganz kurz später, kommt er zu den sogenannten Antithesen, wo er seine Sicht und der Auftrag von ihm diesen 10 Geboten gegenüberstellt. Ich lese noch nur ein Beispiel. Er sieht, Matthäus 5, 38, es heisst auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das, was ich vorhin gesehen habe. Das steht nicht in 10 Geboten, aber das steht im Gesetz im Alten Testament. Es heisst auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Und das ist nicht witzig, das ist nicht irgendwie ironisch gemeint. Jesus hat das so gelehrt und gelebt, weil er sagt, ich bringe euch das Verständnis von Gottes Reich, von Gottes Teichen und ich verpflichte euch, dass ihr das ernst nehmt. Ist das in unseren Köpfen noch präsent als das, was gilt? Abschließend, wenn dir jemand etwas leh tut, dann sollst du dich nicht wehren und ihm nicht zurückgeben. Bitte, frage ich euer Gewissen. Wir merken, das sind ganz, ganz hohe Anforderungen, die Jesus darstellt. Und dort drin steckt das Leben. Dort drin steckt erst die Freiheit. Das müssen wir uns bewusst sein. Neues Leben kommt im Gehorsam denen Lehren gegenüber, die Jesus gebrungen hat, und im Leben, das Jesus gelebt hat, gegenüber. Radikale Nachfolge ist gefragt. Dann kommt das ganze Sterben, Vernichtung von Jesus, von den Römern und von den Hohepriestern, also von den Gelehrten, die gesehen haben, der Mann ist feurig, das kann nicht sein, das ist nichts als ein Störenfried, wir murksen ihn ab. Und dann haben wir das Problem beseitigt. Und Jesus hat sich nicht gewehrt, hat sich nie gewehrt. Nichts. Er hat noch am Kreuz wohltätig, er war noch wohltätig gewesen, und was ihn im Grab nicht hatte, hat die Römer eins genommen. Ihr seht so, das haben wir. Der ist aus der Welt. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden und hat nachgewiesen, so, dass die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gegenwart von Gott viel, viel stärker ist als ein römisches Weltreich, als jüdische Gelehrte, als Tod und Grab. Das ist der schönste Gedanke, was es in der Bibel gibt, dass die Macht von Gott ist mächtig, nicht mit Schwert und mit Tod, sondern durch die Liebe und durch die Barmherzigkeit ist es die Macht, die die Menschheit rettet. Der neue Bund. Gott begegnet uns dort mit seiner vollständigen Liebe. In Jesus vergibt er alles, was war, und steht auf in der Macht der Liebe. Zu Pfingsten ist dann der neue Bund besiegelt worden, indem der Geist ist ausgeschüttet worden über die Apostel. Und der Geist fließt heute genau gleich. Seitdem fließt der Geist rund um die Welt, ging wieder, wie ein Meer, wo kommt und geht. Leben in Freiheit hat angefangen. Petrus sieht in der Pfingstpredigt, Apostel 2, Geschichte 2, 33, nun hat Gott ihn, Jesus, zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Es hat mich so schön gedacht, als der Geist Ernst gesehen hat, der Ernest gesehen hat, ja, sie haben ihn gespottet und gesehen, die sind besoffen, die sind fröhlich, das kann ja nicht sein. Also, die haben sie heute Morgen schon gemämmelt. Weil sie so jolen und fröhlich sind, oder? Und Petrus sagt, nein, halt, stopp. Die Leute sind nicht fröhlich, weil sie gesoffen haben. Die Leute sind so befreit und fröhlich und haben so hemmungslose Freude, weil sie den Heiligen Geist gefüllt hat. Die sind befreit von ihrem Menschsein, von ihren Lasten, das Leben müssen zu tragen und in Gerechtigkeit oder wie sie was, den Tag zu verbringen. Mit euch ging es so schön, ja, das ist nicht, aber ja, kommt mir aber gegen den Sinn. Seitdem besucht uns Gott nicht mehr in der Abendkühle, wie es vom Garten Eden heisst, Gott sei Glauben in der Abendkühle, sei er Adam und Eva besuchen und hat mit einem Hauskreis gehabt, irgendwie, hat er mit einem geredet, er hat mit einer Gemeinschaft gepflegt, hat Herzensanliegen mit ihnen austauscht, hat mit ihnen das gepflegt, was er wollen hat. Gott ist nicht mehr nur am Abend bei Einzelnen, sondern er ist in uns gekommen, in dir und in mir. Er ist in uns gegenwärtig und vor allem, er ist nicht nur einfach irgendwie virtuell da, sondern der Heilige Geist schließt uns unsere Gedanken auf. Wir bekommen durch den Heiligen Geist eine neue Sicht auf Sachen, die wir vorher nicht so gesehen haben und nicht so haben können sehen. Es heisst ja, jetzt darf ich nicht über Gump, excuse, ich muss zurückkommen, nur im Konzept. Was dort hier, denke ich, noch wichtig ist, und das werde ich nicht übergehen. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel, wo ich vorhin davon geredet habe, ist von oben an bis unten raus verrissen, ohne menschliches Zutun. Könnt ihr euch das vorstellen? Es war Feister, es war Nacht, Jesus hat brüllt, da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Das steht in Matthäus, Markus, Lukas praktisch wortgleich. Gott hat dort hier deutlich gemacht, wo Jesus gestorben ist für unsere Sünde, dass wir den Zugang haben zu Gott. Ich sage das wegen dem, das höre ich mir so manchmal in unserem Leben als Christen. Gott, mir der freie Zugang zu Gott und Jesus Christus und so weiter. Das nehmen wir schon gar nicht mehr richtig wahr. Und wenn ich höre, dass der dicke, schwere Vorhang, wo, wenn man dahin gegangen ist, hat es den Tod bedeutet, dass der in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, von selber sich getrennt hat und der Zugang zum Allerheiligsten frei ist für jeden Mann und jede Frau. Das ist gewaltig. Und wenn das nicht ein Ausdruck ist vom Anfang vom neuen Bund, wo wir freien Zugang haben zu Gott, dann weiß ich nicht mehr. Das ist, der Tempel ist im Zentrum gestanden vom jüdischen Leben und der Vorhang ist zerrissen von oben an bis unten raus. Hier einmal mehr, wenn wir uns für unwürdig halten, Gott hält uns für würdig. 2. Timotheus 2,13 steht, sind wir untreu, so ist er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Tür zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir, die bleibt gäng offen stehen. Das ist keine Panzertür mehr. Die Tür zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir, die steht gäng offen. Jetzt kommt das wegen Pfingsten, was ich vorhin sagen wollte. Was mich so überraschend täuscht, wenn man schaut, der Petrus zum Beispiel, der war jahrelang mit Jesus unterwegs gewesen, haut nach. Der hat all das gehört, was wir stundenlang lesen, der hat das gelebt, jahrelang gelebt. Und Petrus hat jetzt das Verständnis unbedingt müssen haben, wer Jesus ist, was er für einen neuen König ist, was er für eine absolut entscheidende Kreuzwegfigur ist in der Weltgeschichte. Und der Petrus hat bis zuletzt sich kurios vernommen. Er hat zum Beispiel im Garten, jetzt haben wir, wissen wir, die Szene mit dem Ohr, oder? Er hat den Sabo vorgenommen und hat davon reinschlagen. Und Jesus hat ihm gesagt, halt, Petrus, nicht so. Tut ihm das Ohr um herhaben, dass es anwächst. Petrus hat nicht begriffen, um was es geht. Und jetzt sind ein paar Tage drüber, Jesus ist vernichtet worden, Petrus hat ihn verleugnet. Und dann sind sie sich zurückgezogen, die Jünger. Und plötzlich kommt der Heilige Geist auf die Jüngerschar hier. Und dann kommt der Petrus vor, steht auf dem Marienplatz und hat eine zusammenhängende Botschaft von der Bedeutung vom Alten Reich, vom Alten Bund zum Neuen Bund, wer Jesus war und was man heute sieht hier an Heiligen Geist. Stellt euch nochmal vor, der hat es unmöglich irgendwo auflesen in dieser Zeit. Der Heilige Geist hat ihm wie Gedanken aufgeschlossen, irgendwie wie einen Schleier fortgenommen und dann plötzlich hat er es gesehen. Dann hat er eine Predigt gehabt und mit so einer Überzeugungskraft, dass Tausende von Leuten gesehen haben, that's it. Das ist genau das, was wir darauf gewartet haben schon lange. Das ist die Lösung. Die gemerkt, das ist die Liebe selber. Paulus ist fast das Gleiche. Von ihm wissen wir, Petrus war ein Fischer, Paulus war ein hochstudierter Gelehrter. Und er hat das absolut nicht gesehen. Er hat Jesus verfolgt, die Jünger von Jesus verfolgt, wie er hätte können. Der ist nachgeritten in die Stadt, um sie zu vernichten und gesagt hat, das ist ein Seuch. Die Christen ist ein Seuch, die muss man vernichten, die muss man töten, in Gefängnis stecken, alles andere macht keinen Sinn. Und dann ist ihm Gott begegnet, auf dem Ross, oder was es war. Und der Paulus ist blind geworden, hat, glaube ich, nur können reden, 2-3 Tage, was. Und von dann an hat der Paulus eine Sicht gehabt von Jesus, vom Alten Bund, vom Neuen Bund. Das ist eine Sensation. Wenn wir die Briefe lesen von Paulus im Neuen Testament, natürlich sind auch Jahre darüber gegangen. Aber Paulus hat unmittelbar mit seinem Wirken angefangen, weil der Heilige Geist hat ihm wie einen Schleier hat er ihm die Verblendung weggenommen und plötzlich hat Paulus gesehen, wer das Jesus wirklich ist. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, der Heilige Geist schließt uns unsere Gedanken auf. Die Erkenntnis von der Wahrheit sprudelt dann aus unseren Gedanken heraus, dass wir das kaum aushalten. Ich weiss von Leuten unter uns, die sagen, wenn ich unter der Dusche stehe, da kommen mir Gedanken. Ich sehe Zusammenhänge, die ich sonst nicht sehe. Bei euch passiert es vielleicht in einem anderen Zusammenhang, das ist bei allen unterschiedlich. Aber der Heilige Geist deckt uns Gedanken auf. Bittet ihn darum, fragt ihn und sagt, ich will Klarheit haben, ich will mehr Klarheit haben in meinem Kopf. Auf der anderen Seite ist die Tatsache, dass das Volk Israel, das ist die Frage, doch die Agenda auf, das Volk Israel hat die Erkenntnis bis heute nicht. Und das wirkt sehr sonderbar, dass die ganze Welt, alle die Völker rings um die Erde, wenn sie in Berührung kommen mit Jüngern von Jesus, die glaubhaft und überzeugt erzählen, was sie erlebt haben, an Befreiung von ihrem Menschsein, das gibt Flächenfeuer von Bekehrungswellen. Und das Volk Israel hat heute einen Prozentsatz von 2% Christenanteil im Volk Israel. 2%. Und die sind vielfach noch unter Druck und verfolgt. Da sieht man manchmal Bilder, wie sie in die Häuser, die Wohnungen ausbrennen etc. Die Juden sehen das nicht. Nichts. Und Günther hat mich darauf hingewiesen, dass die Juden heute noch die 5 Bücher Mose lesen. Das ist nur die Tora. Die Propheten gibt es bei ihnen nicht, Neues Testament sowieso nicht. Die Juden haben den Schleier nach wie vor den Augen. Und Jesus sieht ganz deutlich, oder die Bibel sieht ganz deutlich, wenn der Juden einst den Schleier von den Augen fortgenommen wird, dann wird das wird wie eine Weltrevolution geben. Da werden Hunderttausende von völlig gepackten Evangelisten ausgehen und die Welt missionieren. Das ist viel bei euch, ist das völlig intus und ihr wartet auf diesen Moment, das weiß ich von verschiedenen von euch. Und das ist tatsächlich so. Jesus sagt in Matthäus 13, denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Aber ihr könnt glücklich sein. Denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Das ist ein Privileg. Ich darf euch hier noch das Beispiel, ich habe es auf die Seite geklickt, von Nikodemus, ich muss es gleich noch bringen. Der Nikodemus war Pharisäer, aber einer vom höchst gelehrten Rat, absoluter Weltkenner, ein Führer vom Volk. Und der Nikodemus, der hat das mitbekommen, natürlich mit der Geschichte von Jesus, sie hat sich ja nur mit dem beschäftigt. Und der Nikodemus, bei dem hat das Glöckchen geläutet. Der hat gemerkt, irgendetwas ist da tatsächlich dran. Das ist das, was ich vorhin gesehen habe. Gottes Geist wirkt jedem von uns und klopft in unserem Gewissen und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich, Jesus, ich bin die Wahrheit. Und der Nikodemus ist die Nacht, wo er niemand gesehen hat, ist er zu Jesus und sagt, und hat zu Jesus gesagt, Meister, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf antwortete Jesus, ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Verständnislos antwortete der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Merkt ihr den Schleier vor den Augen? Der hat jetzt das überhaupt nicht begriffen. Überhaupt nicht. Dann hat Jesus gesagt, ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Geist Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist neu geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind, er weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt und woher er geht. So ist es auch mit der Geburt des Geistes, aus Gottes Geist. Es gibt Stellen, die sagen, das Leben als Christ, das ist nicht etwas, was Aufmerksamkeit erregt in der Bevölkerung. Das ist etwas Verborgenes, etwas, was man nichts davon hält. Und hier steht es auch so, das Wirken von Gottes Geist, das ist nicht eine grosse Show. Das ist überhaupt nicht. Das Wirken von Gott passiert in unserem tiefen Teichen, dort, wo wir es häufig eben gar nicht mehr erklären können und sagen, Gott, ich tue mit dir auf. Ich weiß nicht recht, wie es geht. Ich weiß nicht recht, was kommt. Aber ich merke, du bist es. Und Nikodemus hat das alles mitbekommen, ist hinzu und hat das offenbar nicht auf die Reihe gebracht. Aber es heisst von ihm, wo Jesus gestorben war, sei er mit 30 Kilo. Edle, Harz, Öl und irgendwelche Nadeln, wo man die Toten damit mumifiziert hat und hat das gebracht, den Jünger. Mit 30 Kilo ist der Nikodemus hergekommen, weil er gewusst hat, irgendetwas ist da. Die Tragik, die da dahinter steckt, hat das nicht gesehen. Spürt ihr, was ich sagen will? Das ist enorm. Und darum, wir wollen Gott danken, dass er uns den Sinn auftut und uns zeigt, wer er ist. Ich probiere den Schluss zu suchen. An Jesus glauben ist nicht eine diffuse Angelegenheit. Es ist konkretes Zeichen und Handeln nach den Grundsätzen der Liebe, Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Demut und so weiter. Das sind Merkmale von Gott. Der Heilige Geist leitet uns da drinnen an, so zu leben, wie der Adam es hat sollen. Der Heilige Geist ist mein Helfer. Aber wir leben in einer Welt, die vom Satan bestimmt ist. Er wird uns weiter versuchen, auch wenn wir Christ sind, wenn wir viel wenig Bibel lesen. Satan wird uns weiter versuchen und er wird uns zur Sünde verleiten und es wird ihm auch gelingen. Wir sind weiterhin Sünder. Und Sündigen. Aber die Sünde hat keinen Anspruch, keine Macht über uns, wenn wir sie sofort Jesus bekennen und sagen, das ist falsch gelaufen, tut mir leid. Dann haben sie keine Macht über uns, die Sünde. Gott weiß das und kennt den Sachverhalt. Wir müssen das nicht erklären. Wichtig ist, dass wir ihm treu halten. Weil er vergibt uns gern. Er tut Wunder, wie das schon verändert gehört. Wenn wir die Freiheit in Jesus annehmen, dann überkommen wir von der Kraft des Heiligen Geist. Wir sind neue Menschen. Wir sind echt frei und unabhängig. Und dann kann das Leben in Freiheit anfangen. Stellt euch vor, wir sind nicht mehr abhängig von Menschen, was sie über uns sagen. Ob sie uns cool finden oder nicht. Wir müssen ihnen nicht mehr gefallen. Ich muss nicht eine coole Predigt haben, die euch Eindruck macht. Aber ich mache das gerne und hoffe natürlich, dass es bei euch ankommt. Aber ich lerne mich lieber an Gott an, ich lerne mich lieber Jesus an und bin von Menschen unabhängig. Weil von Menschen werde ich gerne enttäuscht und von Gott werde ich nicht enttäuscht. Und das gibt Freiheit. Und interessanterweise gibt die Distanz zu Menschen, das Anlernen an Gott, gibt Freiheit im Geist und bringt mich den Menschen ganz klar näher. Das ist wie ein Gegensatz. Das ist eine Tatsache. Und das, die Wahrheit, das ist das, was heute die Menschengesellschaft irgendwie mehr suchen. Und ich bin überzeugt, eine Gemeinde wie wir, wenn wir das leben, ganz konkret im Alltag, selbstverständlich natürlich, wir werden zu einem Magnet, wo dieser und jener sieht, die im Kehrunger, die machen da nicht viele Fans, die gehen miteinander ganz natürlich um, aber dort fühlst du dich wohl, dort bist du geborgen. Das stimmt scheinbar, was die sagen, eins zu eins. Und kommen daher und sagen, was ist bei euch anders? Es ist Gottes Geist, der uns frei macht, nicht uns und anderen müssen es gefallen, sondern Gott. Und Gott ist Barmherzigkeit und Liebe. Wir haben einen unheimlichen Schatz. Und wir haben den Auftrag, den weiterzugeben. Er ist nicht für uns. Er ist für die an unserem Arbeitsplatz, ist die, die wir uns sonst begegnen. Wir haben den Auftrag, das weiterzugeben. Das ist lebensentscheidend. Weil am letzten Tag ist es nicht spät. Das wissen wir auch. Aber es geht heute nicht um das. Es geht um die Liebe und Fröhlichkeit. Ich schließe mit einem Text aus Römer 8. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein Gesetz, neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz aus Gottes Geist, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Gottes Kinder. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Amen.